Arndt.
Philipp.
Merhaba.
Merhaba. Mich erwischte heute als Globetrotter am Flughafen. Deswegen wird es ein bisschen lärmig sein, aber es wird nicht ganz so lärmig gewesen sein wie im Aztekenstadion, wo England Mexiko rausgeschmissen hat. Aber wir dachten eigentlich vorher, es ist eine andere Nachricht, die alle Schlagzeilen beherrschen wird, nämlich das Brasilien, unser Brasilien, der große Fanfavorit Brasilien, der immer so wunderschön gespielt hat bei so vielen Weltmeisterschaften, der ist raus gegen Norwegen. Man glaubt es kaum. Aber das besprechen wir alles nach dem Vorspann.
Sie sind ausgeschieden direkt nach der Gitarre.
Football unites us all.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.
Jetzt ist er wieder da.
Der 26. Tag.
Das glaube ich nicht. Die Nordsee schwappt über. Die Gletscher wackeln.
It's there. Bellingham in the back.
So, jetzt.
Das ist Erling Haaland, Doppeltorschütze, geht nochmal hinter Marquinhos, hinterher und dann ist Schluss, vorbei, Feierabend, Norwegen macht das wunderbar und geht weiter, rudert weiter, schippert weiter auf dieser WM-Reise.
Wir haben da gerade den Schlusspfiff in einem denkwürdigen Spiel gehört, denn es ist das sechste Mal hintereinander, dass Brasilien gegen eine europäische Mannschaft ausscheidet. Es ist immer wieder das gleiche Muster. Die Vorrunde überstehen sie, danach treffen sie auf einen nicht-europäischen Gegner, dann kommt der erste Europäer und Brasilien ist weg. Aber dabei fing es eigentlich ganz verheißungsvoll an.
Örjan Nyland steht auf der Linie, klatscht einmal in die Hände. Tiefes Durchatmen beim Schützen. Einmal verzögert, zweimal verzögert, dann der Schritt, Nyland hält, Martinelli scheitert. Das war die falsche Entscheidung aus brasilianischer Sicht. Nyland hält das Ding, der Mann mit dem Zopf taucht ab und boxt die Kugel raus. 0-0. Ah, der war schlecht.
Davor gab es ja sogar noch ein Abseitstor für Norwegen. Also es war ein Spiel, was sofort Vollgas gegeben hat. Bei dem Elfmeter habe ich ganz kurz gedacht, meine alte Schwäche, ich mag es nicht, wenn vor einem Elfmeter, vor einem Verwandelten schon gejubelt wird. Und du hast nach dem Elfmeter-Pfiff schon den gesamten brasilianischen Fantross gesehen, wie sie sich euphorisch in den Armen lagen und vor Tränen der Rührung schon verdrückt haben, weil Brasilien den Elfmeter gekriegt hat, den sie dann aber nicht verwandelt haben. Und dann war es ein offenes Spiel mit Brasilien natürlich schon der Mannschaft, die ein paar mehr Chancen hatte als Norwegen. Aber Norwegen hatte Erling Haaland.
Norwegen seit gefühlt 6 Minuten im Ballbesitz. Schellenrück. Vorbei am ersten. Vorbei an Hendrik. Das ist Haaland! Das ist Haaland! Das ist der Haaland! Das ist das Tor für Norwegen, weil er nichts braucht, außer den Ball in seiner Nähe. Schelderup mit der Flanke und Erling Braut Haaland nickt das Ding ein. Vielleicht das Ding zum Viertelfinale und zum größten norwegischen Fußballerfolg der Geschichte. Sie schwappt über, die Gletscher wackeln und in New York gibt's die Erschütterung. Erling Haaland.
Das war verdammt nochmal, ich glaube, einer der besten Kopfbälle, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Den konntest du nicht verteidigen. Das war eine Urgewalt von Erling Haaland. Da konntest du nichts dagegen tun beim 1-0. Und als alle dann dachten, jetzt wird das Spiel so ein bisschen austuckern am Schluss und die Norweger machen es jetzt einfach kaputt und die Brasilianer haben kein Mittel mehr, hat Erling Haaland noch einen zweiten Geniestreich nachzulegen gehabt.
Jetzt ist der Ball wieder unterwegs in die andere Richtung. Wieder sucht der lange Ball von Örjan Nyland den Hinterkopf von Erling Haaland. Und der leitet ihn auch weiter auf Schelderup, auf die linke Außenbahn. Jetzt hat Haaland den Ball zurückbekommen. Haaland! Haaland! 2-0! Es ist der Wikinger-Wahnsinn! Erling Haaland aus dem Stand mit Vollspann flach ins lange Eck auf den Millimeter. Genau! Er ist eine Maschine!
Und wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet, schaut es euch an. Er steht nach dem Tor da, er jubelt gar nicht. Er steht da wie eine Statue. Es ist der Abend des Erling Haaland gewesen.
Ja, und man darf nicht vergessen, dass Erling Haaland wirklich einer ist, der nicht eine mühsam auswendig gelernte Pantomime aufführt, sondern einfach immer ein bisschen rumrennt und guckt, wer denn da zum Jubeln kommt. Das ist immer herzerfrischend. Er ist überhaupt ein herzerfrischend natürlicher Spieler im Gegensatz zu anderen, womit wir ohne Pointe bei Neymar wären, der zum Schluss noch einen Strafschuss zu verwandeln hatte, aber davor auch noch wieder ein Theater machte, als ob es darum ginge, das 3-2 im WM-Finale zu erzielen. Er lernt auch nicht dazu. Es gab so viele Debatten vorher. Kommt er mit? Kommt er nicht mit? Ancelotti hat sich ja lange nicht in die Karten geguckt. Dann hat er ihn mitgenommen und dann macht er noch so einen Affentanz. Und es ist die traurige Pointe, dass es nur das 1-2 war. Der Elfmeter von Neymar.
Sein letztes Länderspiel und sein 80. Tor.
Weiter Anlauf bis zur Strafraumgrenze gegangen. Zentral. Der Ball liegt auf dem Punkt. Nyland auf der Linie. Neymar konzentriert sich. Schweiz auf der Stirn. Neymar läuft jetzt an, läuft den kleinen Bogen an. Lässt sich Zeit, denkt nach. Drei Schritte, vier Schritte, jetzt das Triple. Jetzt schießt er in die falsche Ecke geschickt. Tor Brasilien! Tor für Neymar! 2:1 und Neymar hört nicht auf, den norwegischen Keeper zu provozieren. Spiel ist nochmal offen. Neymar trifft.
Und hinterher war die Depression natürlich groß bei den Brasilianern, die sich das völlig anders vorgestellt hatten, als wieder mal im Achtelfinale auszuscheiden. Zumal bei einer WM in Amerika, wo die Brasilianer eigentlich immer ganz passabel aussehen. Carlo Ancelotti wurde hinterher befragt, was denn eigentlich der Erfolg von Erling Haaland sei, was ihn ausmachen würde. Und dann sagte er, was Erling anders macht, ist sein Timing. Er verschwendet keine Energie damit, jedem Ball hinterher zu hetzen oder Verteidiger 90 Minuten lang zu bekämpfen. Er beobachtet sie. Er war Er versteht genau, wann ein Verteidiger die Konzentration verliert und dann in einer Sekunde ist er weg. Du kannst perfekt gegen ihn verteidigen für 89 Minuten, aber Fußball wird durch Momente entschieden und Erling ist wahrscheinlich der Beste der Welt darin, diese Momente zu erkennen. Und da muss ich auch sagen, das ist eben Carlo Ancelotti, der hat bei aller Parteilichkeit und natürlich hat er für Brasilien gefiebert und geguckt, dass er die eigentlich ins Viertelfinale führen wollte, aber dann auch zu erkennen, was die Größe des Gegners ausmacht, das hat mich doch ein bisschen gerührt.
Wir haben jetzt 3 siebenfache Torschützen an der Spitze der Torschützenliste. Wir haben Mbappé, wir haben Messi und wir haben Haaland. Und wir müssen uns natürlich fragen, und das frage ich jetzt dich, Philipp, was trauen wir denn Norwegen jetzt auch zu? Eigentlich kannst du dir alles vorstellen mittlerweile.
Ja, man kann sich alles vorstellen. Der geheime Favorit ist jetzt nicht mehr so der geheime Favorit, sondern einer, den du wirklich mit einbeziehen musst in diese ganzen Planspiele. Hinterher hat Haaland gesagt, es sei der größte Erfolg in der Geschichte Norwegens, zumindest in der fußballerischen Geschichte, wahrscheinlich seit 800, als Europa da mit der Streitaxt und den Wikingerschiffen erobert wurde und Angst und Schrecken über den Kontinent gebracht wurde. Auf jeden Fall segeln die auf einer Woge der Selbstsicherheit, auch des Wissens in die eigene Stärke. Das hat mich wirklich an Norwegen beeindruckt, dass die sich überhaupt nicht am Kirre machen lassen von Brasilien, von der Spielkultur, sondern dass die ihren Stiefel durchgezogen haben. Nicht nur mit Haaland, auch mit Ødegaard und anderen. Also das ist schon beeindruckend. Aber ganz im Ernst, wir sagen trotz allem mal Geheimfavorit, denn da gibt es noch die Franzosen, da gibt es die Spanier, da gibt es jetzt auch die Engländer, über die wir jetzt reden müssen. Also das ist eine ganze Menge an anderen hochkarätigen Mannschaften, die es noch gibt.
Ja, da sagst du was. England war das Spiel der letzten Nacht und das war das Spiel, wo ich dann gedacht habe, okay, das wird bestimmt gut, aber es reicht, wenn du dir die Zusammenfassung anguckst hinterher. Ich ärgere mich dermaßen, denn passiert ist, und wir hören den Originalkommentator der BBC, passiert ist all das, was ihr jetzt hört.
Saka across, it's there! Bellingham at the back! The passion of the Azteca now is all English. Anthony Gordon held for the advantage with England. Bellingham finds Kane across to Bellingham. It's two. England have stepped on it. 40 years ago, it was an Argentinian number 10 who broke their hearts here. England's number 10 today has two in a minute. It's a really good ball in. And the finish. Quinones has lunged into the roof of the net. Mexico mean business again. Now Gordon gets in front of the keeper. It's a penalty. So Harry Kane, with the pressure of a nation on his broad shoulders, he's been there before, and he's done it again. There is nobody else in the whole wide world of football you would want for your country in that situation. Raul Jimenez, who scored his last dozen penalties that he's taken for his country, none have been as important as this one. He watched, he waited, he kept his cool, and he slots it into the corner. Mexico 2, England 3. Pickford gets rid of the ball, the referee goes to his whistle! It is one of the greatest results in England's World Cup history.
Und ich muss ganz kurz auf unsere letzten 2-3 Folgen hinweisen, als du gesagt hast, England, ja, die kommen ja sicher ins Halbfinale, und ich dann gesagt habe, naja, die müssen ja erstmal Mexiko schlagen und dann haben sie ja noch Brasilien. Also das sehe ich ja noch nicht, aber da hat Mr. Orakel wieder zugeschlagen.
Ja, Captain Obvious ist wieder da. Ja. Man muss ja bei diesen Engländern sagen, dass es unfassbar viele Debatten vorher gab. Wie kommen die mit der Höhenluft zurecht im Aztekenstadion? Das wirkte ja so ein bisschen so, als ob Reinhold Messner auf dem K2 nach Luft japst. So dachte man, wird es den Engländern gehen? Es wurde diskutiert, müssen sie Viagra nehmen, um möglicherweise das Blut zu verdünnen oder möglicherweise Dödel-Content für uns hervorzurufen.
Dödel-Content, Dödel-Content, da war wieder Dödel-Content.
Auf jeden Fall gab es sehr, sehr viel Ballyhoo und Declan Rice wollte vorher betonen, dass ihm das Aztekenstadion überhaupt gar keine Angst macht, dass es ihm keine Ehrfurcht einflößt, dass er nicht an Rivera, an Pelé, an Maradona denkt, nicht daran, dass Mexiko in diesem Stadion zuletzt 2013 verloren hat. Und er hat ganz patzig gesagt, es ist nur ein Stadion und wir kommen dahin, um einen Job zu machen. Und das war mir dann doch ein bisschen zu unhistorisch. Du gehst ja noch nicht ins Maracana und denkst, das sieht ja aus wie in Stoke und in Milton Keynes. Und letztlich ist die Parodie auf all das ist, dass sie Geschichte geschrieben haben. Es war eine der denkwürdigen Spiel in diesem Aztekenstadion. Es war ein ausverkauftes Stadion. Alle haben dafür gebebt und gebibbert und geschrien, dass Mexiko ins Viertelfinale kommt. Und dann sind es die Engländer. Und hinterher singen sie Wonderwall und sie singen, dass sie ins Finale kommen werden. Und Harry Kane, der hat ein wunderbares Interview gegeben, das ihn ein bisschen in eine Reihe gestellt hat mit Terodde nach dem Aufstieg vom FC Schalke 04.
Yeah, I've just been singing there. I can't really talk. All the occasion, the team, everything against us. We found a way.
Ja, Harry Kane, jetzt bei 6 Toren übrigens, der wird auch noch eingreifen, mit Sicherheit ins Rennen um die Torjägerkanone. Oder eine Kanone ist ja nicht unbedingt, das ist der goldene Schuh, kriegen die, ne? Der Torschützen kriegt der WM, kriegt einen goldenen Schuh, ne?
Ist das oder? So? Ich weiß ja. Es nicht, vielleicht kriegt er auch noch einen Friedenspreis, man weiß es nicht.
Wahrscheinlich kriegt er auch noch einen Friedenspreis, ja.
Da, aber darüber müssen wir auf jeden Fall hinterher nochmal sprechen.
Noch ein paar Funfacts. Erstens, das Azteca-Stadion ist ja das, in dem das legendäre Hand-Gottes-Tor von Maradona fiel gegen England. Das heißt, da haben sie jetzt endlich mal diese negative Erinnerung positiv überschrieben. Und es war der erste Sieg von England überhaupt bei einer WM gegen eine Gastgebernation. Das haben die vorher noch nie geschafft.
Und man kann sagen, dass dieser Sieg wirklich euphorisch aufgenommen worden ist. Es gab vorher ja ganz viel Skepsis, auch über Thomas Tuchel. Der ist ja bei den letzten Spielen durchaus sogar ein bisschen angegangen worden, die sie in Wembley gehalten haben, weil sie gegen Japan verloren haben und gegen Uruguay nur unentschieden gespielt haben. Und was der jetzt für eine Mannschaft zusammengebracht hat, das ist schon beeindruckend. Also man hat ja wirklich das Gefühl gehabt, dass die sehr, sehr schwer ins Turnier reinkommen, aber war gar nicht.
Nee, also die haben sich jetzt wirklich richtig reingefummelt. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, das Randgeschehen bei den letzten Spielen, und zwar mehrfach und auch sehr unangenehm, ist erstens, diese WM bringt uns the return of the Rudelbildung. Wir hatten ja in einer letzten Liga vorhin gesagt, Rudelbildung gibt's eigentlich gar nicht mehr. Passiert man gar nicht mehr. Bei der WM jetzt dauernd Rudelbildung und Geschubse. Und was auch eklig ist, ist, wir haben jetzt dauernd Spieler, die den Schiedsrichter zum Monitor zerren wollen. Also in einer Anzahl, wie wir es auch noch nie gesehen haben vorher. Also dauernd irgendwie ein halbes Dutzend Spieler, die den Schiedsrichter packen und irgendwie die Bildschirmgeste machen. Das ist alles ein bisschen entgleist bei dieser WM.
Ja, und nicht nur das. Also wir erinnern uns nochmal, dass wir in den allerersten Tagen den VAR sehr, sehr gelobt haben und haben gesagt, ja, das ist ja großartig, wie die eingreifen. Und jetzt hat man das Gefühl, die Referees, sie verlieren einfach die Kontrolle über alles. Ne? Also der VAR funktioniert nicht. Wir haben diese skandalöse Leistung gehabt im Spiel Paraguay gegen Frankreich, wo Paraguay getreten hat auf alles, was sich bewegt hat, Achillessehnen gelocht hat. Und dann hast du den Fakt, dass Paraguay keine einzige gelbe Karte dafür kassiert hat, aber die Franzosen, das war schon ein Skandal. Und wir debattieren jetzt sehr viel mehr über Referees, als wir es eigentlich dachten.
Ja, und wo wir gerade bei diesem Thema sind, wir haben noch ein Schiedsrichterthema, und zwar die fast sowas wie, also jetzt unabhängig von den sportlichen Ergebnissen, die Meldung des gestrigen Tages, über die wirklich alle diskutieren.
A news coming in as we go to air today that Flo Balogun will not be serving a suspension against Belgium in their game in the last 16. Red, white and screwed, said the papers, and seeing red after his 64th minute red card after a challenge on defender Tarik Muharemovic in the Bosnia and Herzegovina game. That meant that he would be suspended for the game against Belgium on Monday. But in what is an unprecedented move, the player is now available to face the Belgians in that last 16 clash in Seattle tomorrow.
Also wir müssen das noch einmal kurz rekapitulieren. Also der US-Stürmer Balogun war ja gegen Bosnien und Herzegowina vom Platz geflogen, weil er in Bosnien im Luftduell auf die Sehne gestiegen war. Normalerweise wäre es eine Sperre. Ja, und wie? Also mit voller Wucht und so. Dass
nicht,
der Stürmer,
nicht absichtlich, das muss man dazu sagen, nicht absichtlich, aber trotzdem, er hätte ihm fast im Knöchel durchgetreten.
Und wir halten einmal mal fest, das wäre eine Sperre gewesen und wurde allseits auch erwartet. Hinter den Kulissen gab es jetzt aber wohl hektische Aktivitäten und offenbar hatte sich im Weißen Haus also eine regelrechte Taskforce gebildet, die nach Wegen gesucht hat, diese Sperre abzuwenden. Und es ist die Frage, kann uns das überraschen? Eigentlich nicht, weil die FIFA hat in den letzten Jahren ja gezeigt, dass sie letztlich alle Parameter, alle Entscheidungen, alle Direktiven an einer einzigen Fragestellung ausgerichtet hat, ob das gut oder schlecht fürs Geschäft ist. Und alle moralischen Erwägungen, alle Regeln, alle Gesetze, die sind ja entlang dieser Frage total dehnbar und interpretierbar und damit total bedeutungslos. Also ich erinnere nochmal, Friedenspreis für Trump, die Behandlung der iranischen Delegation, die Trinkpausen, die Vergabe der letzten Weltmeisterschaften, das sind unzählige Beispiele und letztlich ist es das gleiche wie Balogun. Und jetzt muss es wohl so gewesen sein, Trump hat offenbar mehrfach bei Infantino durchgeklingelt und hat gesagt, das geht so nicht, das läuft so
da
nicht.
Da kann man doch bestimmt was machen,
da
oder?
Kann man so doch bestimmt was machen. Ein englischer Journalist schrieb dann gleich, ja, wahrscheinlich kommt als nächste Regel, dass die USA mit 12 oder 13 Spielern antreten dürfen, würde einen auch nicht wundern. Und man muss eben auch sagen, Donald Trump spielt bei dieser WM eben eine spezielle Rolle. Es ist schon ein Unterschied, ob Donald Trump anruft oder Fritze Merz, weil er das Tor von Jonathan Tah doch anerkannt haben möchte. Also Trump ist einfach die Schlüsselfigur dafür, dass diese WM weiter so ruhig und kommerziell verläuft wie bisher. Und insofern hat es schon Gewicht, wenn Trump anruft. Und Infantino kann nichts weniger gebrauchen, als dass der Präsident jetzt anfängt, die FIFA zu attackieren und möglicherweise Steine ins Getriebe zu bringen.
Zwei Hinweise an der Stelle. Erstens, Philipp hatte sich bis eben instinktsicher direkt unter einen Lautsprecher gesetzt, ist jetzt aber woanders. Und nochmal jetzt dringend zu der Causa Balogun. Es gibt eine Verlautbarung des belgischen Fußballverbands, die wollen sich offiziell beschweren und wollen Protest einlegen, weil sie sagen, es gibt nun mal die Regel, dass wenn ein Spieler eine rote Karte sieht, ist er zwingend mindestens ein Spiel gesperrt und dann wird überlegt, ob er noch länger gesperrt wird. Aber er ist ohne Wenn und Aber ein Spiel gesperrt. Das ist offenbar so bislang festgeschrieben. Da hat die USA jetzt oder da hat Trump oder wer auch immer jetzt ein Schlupfloch gesucht oder Infantino oder alle zusammen. Und dann gibt es mehrere interessante Aussagen noch, die ich zitieren möchte. Der Kicker schreibt, Trump und Infantino bewerben sich um den Weltpokal für Instinktlosigkeit. Und es gibt auch ein Zitat aus dem Internet von El Hotzo, der gesagt hat, und da hat er völlig recht, früher hat man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, Korruption zu verstecken. Das ist nun wirklich unverhohlen, einfach nur eine Kungelei im Sinne des Gastgeberlandes. Interessant aber, Philipp, das möchte ich jetzt noch vorspielen, was auf Fox passiert ist. Da hat nämlich Zlatan Ibrahimovic gesagt, er findet das eigentlich alles gut.
Correct decision in the end, but poor process for you?
What I want to say is, I'm happy for the US. Obviously, it's a different situation, but like Thierry said, first of all, he should not get a red card. Yes. And then they should have come quicker, this call. But I'm happy for the US team because the US team has been amazing. Mm-hmm. But Balo has been super amazing. And with him is an extra force.
Es gibt wirklich tatsächlich Leute, die das gut finden. Rio Ferdinand hat das auch gut gefunden. Er hat diese Entscheidung auf Twitter, auf Hitler.com, wie wir inzwischen sagen, mit zwei klatschenden Händen präsentiert und hat gesagt, das ist so eine super Sache. Darauf hat Piers Morgan, der TV-Präsenter, gesagt, dein Ernst? Und weißt du, was Rio Ferdinand darauf gesagt hat? Pack deine Fettbrüste wieder hinter den Gürtel. So. Naja, das ist eine sehr souveräne Reaktion von Rio Ferdinand. Ja. Hat dafür auch sehr, sehr viel Gegenwind gekriegt und das ist auch völlig okay. Ja. Ich glaube, das große Problem ist jetzt ja, stell dir mal vor, Balogun bliebe jetzt doch gesperrt und die USA scheiden aus. Also es braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich vorzustellen, was Trump dann anzetteln würde. Und Infantino kann dann wahrscheinlich froh sein, wenn Trump nicht noch einen Flugzeugträger am Zürichsee stationiert und ein paar bunkerbrechende Geschosse auf die FIFA-Zentrale abballert. Andererseits ist es eben, wenn die jetzt gewinnen und Balogun spielt und schießt auch noch Tore, ja. Wie verarscht muss sich Belgien fühlen? Wie verarscht müssen sich alle anderen fühlen, bei denen die roten Karten nicht noch revisited sind? Es gibt allerdings auch noch mal einen Bedenkenträger, einen englischen Schiedsrichter, einen ehemaligen, der gesagt hat, offenbar ist tatsächlich das VAR-Regularium bei diesem Spiel USA gegen Bosnien-Herzegowina nicht ordentlich eingehalten worden. Also der Schiedsrichter hat bei diesem Tritt auf die Achillessehne offenbar nur Standbilder zu sehen bekommen und nicht, wie es das VAR-Reglement sieht, also eine fließende Bewegung. Trotz allem ist das kein Grund, weil es ist bei anderen Spielen auch schon passiert. Es ist, das muss man einfach mal so sagen, klar, die Initiative von Trump und den Druck, der Trump gemacht hat. Und ja, wie du gerade sagtest, also früher hat die FIFA es ein bisschen geschickter gemacht. Also Sepp Blatter hatte irgendwie noch eine Ahnung von der Integrität des Spieles, die hat Infantino komplett verloren, finde ich. Da ist dann so ein bisschen die Frage, wie man eigentlich so weitermachen will. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen gelacht, als es hieß, jetzt ist die Integrität des Spiels im Arsch. Das ist sie schon sehr, sehr lange. Also ja. Wenn wir mal gucken, irgendwie, was alles schon passiert ist in den letzten Jahren. Aber es ist natürlich wieder mal ein neuer Peak und ein neuer Ausschlag, finde ich.
Philipp, und wir haben noch eine ganz interessante andere Ebene dazu bekommen. Denn in der vergangenen Nacht bei England gegen Mexiko ist Gerald Kwanzaa vom Platz gestellt worden für England. Für ein ganz ähnliches Vergehen. Also auch zu spät gekommen, dem Gegner auf den Knöchel getreten oder den Knöchel so ein bisschen in der Luft weggetreten. Dann auf VAR-Intervention hin vom Platz gestellt worden. Da kann auch jetzt theoretisch jeder kommen bei einer roten Karte, einer wichtigen Spiel, kann sagen, hier damals bei der WM, Balogun, da haben doch auch hat die FIFA doch alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit er spielen kann. Das muss doch jetzt bei Kwanzaa auch passieren.
Ja, natürlich, aber das wird natürlich nicht passieren, weil du wahrscheinlich gerade keinen englischen Premierminister hast, der genügend Autorität hat, um sich bei Infantino
König,
zu beschweren.
Der König könnte.
Ja, bei ja. Prinz Charles, King Charles klingelt mal kurz durch und fragt mal, wie das ist. Sonst gibt es keine Einladung mehr nach Schloss Windsor. Ich bin ja auch kein Jurist, aber alles, was ich gelesen habe, geht ja in die Richtung, dass die Rechtsposition Balogun auf Bewährung spielen zu lassen, auf so wackeligen Füßen steht wie ein Kneipenbesucher nach 8 Bier und 6 Fernet. Aber man muss ja eben sagen, der Geschäftszweck der FIFA, der ist nicht dem Recht Genüge zu tun, sondern geht es ums Geld verdienen. Das ist überall im Spitzensport so, ich sage nur Olympische Spiele, aber eben besonders im Fußball. Also man braucht jetzt nicht hoffen, dass es nochmal Paragraphen gibt, dass Infantino düpiert wird, dass Trump düpiert wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Balogun spielen wird.
Dann müssen wir natürlich trotzdem heute auch nochmal, obwohl es natürlich die Themen etwas dünner werden, weil es tut sich im Moment nicht viel Neues, über den DFB reden und über die Frage, wie soll Deutschland eigentlich in Zukunft spielen?
Wie sollte Deutschland spielen?
Gut.
Das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, wenn Deutschland endlich mal wieder gut spielen würde. Es gab ganz, ganz viele Schlagzeilen, unter anderem auch einen kleinen Beef zwischen den beiden Transferjournalisten Fabrizio Romano und Florian Plettenberg. Da haben wir morgen ja vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden können. Eigentlich stehen die Verhandlungen raus. Man trifft sich in New York nächste Woche. Klopp und Minzlaff wahrscheinlich dabei. Und wahrscheinlich ist auch noch Neuendorf und Watzke und diverse andere DFB-Größen. Aber um es kurz zu machen, der deutsche Fußball, der DFB, die Nationalmannschaft unterwirft sich Jürgen Klopp komplett. Also finanziell, organisatorisch, mental. Und ich glaube, es ist das größte Versagen des DFB, sich überhaupt in so eine Notfallsituation gebracht zu haben, dass sowas überhaupt möglich ist. Denn es bedeutet, was Klopp bekommen wird, ist ein fürstliches Gehalt, wie es auf der Welt nur ganz wenige Nationaltrainer bekommen. Dann wird die Nationalmannschaft nicht nur personell komplett umgestaltet, sondern auch nach Klopp-Ideen zusammengestellt. Und diese Klopp-Ideen sollen, das ist auch nochmal eine der Thesen, ab sofort auch das bestimmende Schema aller Nationalmannschaften prägen. Also die Nachwuchsförderung soll ebenfalls komplett neu aufgestellt werden. Und wenn man sich dann fragt, wo diese Ideen alle herkommen, so sind das ja nicht Klopp-Originals, sondern das ist Red Bull, ne? Also das ist das Red Bull-Reißbrett, was wir dann auch beim DFB haben werden. Ich bin ja nach wie vor, Arndt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich finde es prinzipiell keine schlechte Idee, dass Klopp das macht. Also ich wüsste jetzt auch niemanden anders. Also Christian Streich, der muss erstmal auftanken, wie Klopp sagen würde. Oliver Glasner ist, glaube ich, am Ende doch noch zu unpopulär in Deutschland, als dass er jetzt die Nation einigen kann. Also sie haben sich Klopp jetzt ausgeliefert.
Es ging, glaube ich, kein Weg an Klopp vorbei. Also außer wenn er selbst keinen Bock gehabt hätte, dann hätte man was anderes suchen müssen. Aber sobald klar ist, der will das eigentlich auch, kannst du eigentlich in der jetzigen Situation fast niemand anders nehmen. Was ich hochspannend finde, ist, Philipp, ist sich vorzustellen, Deutschland hätte das Spiel gegen Paraguay gewonnen. Das hätten sie ja im Normalfall, wenn das Tor von Jonathan Tay gegeben worden wäre, hätten sie
jetzt
das Spiel gewonnen.
Jetzt wäre alles nicht passiert.
Dann wäre Nagelsmann jetzt noch im Amt. Die hätten den nicht rausschmeißen können, wenn Deutschland dann einen wackeren Auftritt gegen Frankreich und vielleicht 0-2 verloren oder so. Du hättest trotzdem Nagelsmann nicht rausgeschmissen. Er wäre jetzt noch Bundestrainer.
Und weißt du, was das Obskure ist? Ich glaube sogar, dass Deutschland, wenn sie dann diese Paraguay-Hürde übersprungen hätten, gegen Frankreich gar nicht so eine schlechte Figur gemacht hätten. Die wären da gar nicht chancenlos gewesen. Football bloody hell, wie Alex Ferguson es gesagt hat. Manchmal entscheiden wenige Sekunden und eine Fehlentscheidung eines Schiedsrichters darüber, über Karrieren, über Ausrichtungen, über viele Jahre. Also wie gesagt, Jürgen Klopp wäre dann nicht gekommen. Wir müssen einmal ganz kurz dabei auch nochmal sagen, zu diesen strukturellen Verschiebungen. Es gibt etwas, was noch viel dramatischer ist jetzt gerade beim DFB. Dazu muss man ein paar Jahre zurückblicken. Es gab ja, als der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf angetreten ist, die klare Vereinbarung zwischen ihm und Aki Watzke darüber, diesen großen Kleinkrieg zwischen der Bundesliga und dem DFB zu beenden. Also Motto, wir arbeiten vertrauensvoll zusammen und lassen uns gegenseitig unsere Arbeit machen und wir reden uns nicht rein. Und man muss einfach sagen, dass in diesen Tagen was Epochales passiert ist, diese Verabredung gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch einen starken Mann im deutschen Fußball und das ist Aki Watzke. Also der hat Klopp installiert, den alten Buddy. Der hat jetzt mit Jürgen Klopp auch einen Verbündeten bei der Nationalmannschaft und einer hat einfach nichts mehr zu sagen und das ist Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident. Der DFB-Präsident, so hart muss man das ja sagen, hat die Cashcow des Verbandes, nämlich die Nationalmannschaft, dem großen Aki Watzke zu Füße gelegt. Wahrscheinlich wie damals bei Asterix, Vercingetorix, Cäsar seine Waffen. Und das ist eigentlich die schlimmste Geschichte, dass man jetzt wieder nur einen starken Mann hat, von dem man eigentlich auch sagen würde, seine große Zeit ist eigentlich vorbei. Aber Aki Watzke zieht jetzt wieder überall die Fäden.
Wir warten mal ab. Es wird bestimmt noch ein paar DFB-Geschichten geben.
Ich muss aber auch sagen,
wir sind übrigens bei Tag
6. Ich habe gestern hatte ich die schönste Episode in der ganzen WM-Aufhalt in Amerika. Also pass auf. Ich sitze im Flugzeug von Philadelphia nach Miami. Und da saß Arsène Wenger in der First Class und switchte so hin und her. Und da saßen auch sonst noch eine ganze Menge Leute. Und dann habe ich eine Sprachnachricht auf Deutsch eingesprochen. Da tippt mich plötzlich mein Nebenmann an und sagt, bist du aus Deutschland? Und ich so, ja, bin ich. Da meinte er, ich kann auch ein bisschen Deutsch sprechen, aber leider nicht so gut. Ich habe mal in Deutschland gearbeitet. Dann habe ich ihn für sein gutes Deutsch gelobt und fragte ihn dann, wo er denn gearbeitet habe. Und dann sagt er, in Dortmund, das ist eine Stadt im Ruhrgebiet. Dann habe ich ihn gefragt, was er denn gearbeitet habe. Und dachte so, Maurer, Elektriker oder Busfahrer. Und dann sagte er, ich habe in Deutschland bei einem Fußballverein gespielt, 3 Jahre und ich bin deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Und ich so, naja, wie heißt du denn? Und er so, Lukas Barrios.
Nein.
Ist das nicht schön? Lukas Barrios quatscht mich einfach an und dann wollte ich mich gleich mal einschleimen und sagte so, ja, dann hast du ja 2012 auch dieses großartige DFB-Pokal-Endspiel gegen die Bayern, das 5-2 gespielt. Einfach toll, großes Kompliment. Und er so, da saß ich leider nur auf der Bank.
Ja. Da hat doch Lewandowski 3 Tore gemacht, oder?
Ja, ich weiß. Und Lukas Barrios saß leider nur auf der Bank und ich wollte mich echt, wollte eine goldene Kniescheibe holen. Aber ja, richtig guter Typ. Ich habe ihn dann hinterher bei Instagram als Freund angefragt, aber er hat bisher noch nicht geantwortet. Ich glaube, er ghostet mich jetzt. Ich glaube, er ist sauer wegen des Pokalspiels. Schrecklich. Aber das war schön. Weil du so denkst, ey, so Maurer oder Elektriker und dann Lukas Barrios. Fand ich lustig.
Da sind wir bei einer, ganz wichtig noch kurz vor Schluss, bei einer ganz neuen Rubrik.
Philipp Köster gibt wieder Fehler zu.
Ja, es gibt wieder Errata, die griechische Insel, liebe Freunde. Ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her, da habe ich Mo Salah, den großen Argentinier, genannt. Liebe Freunde, ich sag's mal so, ich weiß, dass der Ägypter ist. Ja. Ich weiß es doch. Aber dann schreiben mir auch 150 Leute, ey, der ist doch Ägypter, der ist nicht Argentinier. Ja, Freunde. Dann habe ich behauptet, dass Javier Caceres, der preisgekrönte, großartige Reporter der SZ, dass der Spanier ist, der ist Chilene. Hätte ich auch wissen müssen, ne? Klassischer Chilene. Ja. Sieht aus wie ein Chilene, spricht wie ein Chinese, ist zynisch wie ein Chilene. Also so. Und dann können wir außerdem nochmal darauf hinweisen, wir haben den Kollegen Phil Hofmeister vergessen. Ich glaube, gestern hat er nämlich eine großartige Hörfunkreportage gehalten. Und Thomas Kunze, der hat eingangs die Töne von Norwegen gegen Brasilien geliefert. Herzlichen Dank an die großartigen Hörfunkkollegen von der ARD. Die machen einen ganz großen Job und ich glaube, bringen viel von der WM-Begeisterung auch nach Deutschland mit ihren Hörfunkreportagen.
Ja, aber ganz wichtiger Hinweis übrigens, ich schneide das ja teilweise hier immer klein und gucke dann immer nach, wer ist der Reporter. Es ist ganz schwer herauszufinden, wer kommentiert für sportschau.de. Also da müsst ihr mal wirklich ein paar Credits auf eure App stellen, wo man dann immer den Namen der Reporterin oder des Reporters sieht. Das ist immer ganz schwer herauszufinden. Ganz kleiner konstruktiver Hinweis.
So nämlich. Weißt du, was ich jetzt mache?
Nee, fliegen.
Nein, ich packe jetzt meine Fettbrüste hinter den Gürtel und sage tschüss, lieber Hahn. Mach's gut, mein Lieber.
Ja.
Einen schönen Arbeitstag, liebe Schichtarbeiter, liebe Schulkinder. Morgen ist Tag 27. Wir schaffen's zusammen. Macht's gut. Ja, ciao.
Ciao.
Dankeschön.
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 Bitteschön, Patrick.
Danke.
Danke.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei uns.
Ja, vielen Dank, meine Herren.
Danke, danke.
Bitteschön. Dankeschön.
Bitteschön.
Vielen Dank, Oliver Kahn.
Ja, danke auch für den Stress.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Dankeschön, vielen herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Bitte schön.
Ja, dankeschön, danke.
Ich bitte Sie. Also, ja, ich danke Ihnen. Ja,
vielen herzliches Dank.
Danke, bitte.
Bitte, danke.
Ja, vielen Dank.
Danke, Erik.
Ja, vielen Dank, Jens.
Danke, das genügt, sagen wir und mit uns die deutsche Mannschaft.
Dankeschön, dankeschön. Tschüss, geht zusammen.
Ich habe heute schon gedankt. Ich komme mit der Dankfüllung, die noch im Dank ist, nach Salzburg.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL+. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch. Und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.
Das hat Spaß gemacht.